Man kann über alles reden, über den Tod, über die Verzweiflung, über das Schönste der Welt und das geht irgendwie alles, aber naja, manches fällt ein wenig schwerer und über Auschwitz zu reden, über den Holocaust zu reden, ist, finde ich, besonders schwer. Schönen guten Tag, Herr Lochthofen.
Ja, ich wünsche Ihnen auch mal einen guten Tag und unseren Zuhörern. Das ist natürlich ein bemerkenswerter Tag heute.
Ja, und es gibt ja Vergleiche, Holocaust-Vergleiche, Auschwitz-Vergleiche. Vergleiche, finde ich, verbieten sich bei diesem Thema. Der größte Zivilisationsbruch der Menschheit, eines der größten Menschheitsverbrechen, die eigentlich nicht vorstellbar ist und beschreibbar. Wie kann man über was reden, was man sich eigentlich nicht vorstellen kann?
Naja, ich sage jetzt mal, wir haben schon eine gewisse Vorstellung von dem Grauen, das da herrschte und das diese Zeit über das Land, über Europa gebracht haben. Schwieriger wird es natürlich, die Erinnerung wachzuhalten daran. Wir haben höchstwahrscheinlich jetzt, 75 Jahre danach, ein letztes Treffen der Überlebenden Auschwitz und drumherum finden ja überall merkwürdige Diskussionen statt. Schauen Sie die Gedenkfeiern in Yad Vashem in Israel. Die wurden ja auch von dem einen oder anderen genutzt, um Geschichtsrevisionismus zu betreiben. Das passiert nicht nur in Deutschland. Hier müssen wir mit Entsetzen feststellen, dass selbst im Parlament, im Deutschen Bundestag, eine Partei sitzt, die in ihren Reihen offensichtlich Antisemiten und Geschichtsrevisionisten und Leugner duldet. In Thüringen ist der Parteivorsitzende selbst an der Spitze dieser erbärmlichen Entwicklung. 75 Jahre später ganz aktuell damit zu tun, Wladimir Putin erzählt, dass die Polen selbst dran schuld sind, dass sie von den Deutschen und von den Russen überfallen worden sind. Das natürlich mit Hinterblick den Heroismus dieser Zeit, den sowjetischen, besonders strahlen zu lassen. Es bleibt ja eine historische Tatsache. Die Russen haben natürlich und die anderen Völker der Sowjetunion haben Auschwitz befreit. Aber was daraufhin dann kam, war ja auch nicht nur Freude. Also insofern ist es sehr aktuell. Ich meine, bei vielen solchen Anlässen, wenn Jubiläen sind, wenn bedeutende Daten sind, hat man ja das Gefühl, ach, das ist alles Ritual, das ist so alles schon Vergangenheit. Aber es erschrickt einen schon, wie aktuell plötzlich das Thema Auschwitz nach wie vor bei uns ist, hier in dieser Gesellschaft. Und denken Sie mal, ich weiß nicht, Sie gehören ja zu der Generation, die in der DDR-Schule noch groß geworden sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob Ihre Klasse nach Buchenwald gefahren ist. Ja. Aber die meisten hatten das ja gemacht und das war ja die große Hoffnung damit verbunden, wer das einmal gesehen hat. Der wird sich schon ein paar Gedanken dazu machen, auch wenn er 14, 15 Jahre alt ist. Und auf der anderen Seite haben wir diese Diskussion jetzt hier auch in Deutschland, sollten alle Kinder in diesem Alter so eine Begegnung haben und sehen dann wiederum bei Instagram oder wo auch immer die Selfies in Auschwitz, die gemacht werden mit dummen Gesten und dummen Bemerkungen von den jungen Leuten und erschrecken natürlich, wie verroht, wie weit von dem Ernst der Sache das Ganze entfernt ist. Also wir sind in einer Gesellschaft im Umbruch und müssen zusehen, dass die Kräfte, die damals zu diesem Schrecken geführt haben, dass die nicht stärker werden.
Mhm. Wir leben in einer Gesellschaft, in einem Wirtschaftssystem, was Kapitalismus heißt und das ist ja ein sich selbst erhaltendes System, sagen die einen, das wird sich immer wieder reinigen, das ist so flexibel, das wird immer überleben, weil das ein Mechanismus als ein System ist und nicht der Mann mit der Zigarre, der Hakennase und dem Zylinder, sondern es ist ein System. In diesem System, sagen die einen, das reinigt sich und es könnte auch die Umweltkatastrophe, die Selbstzerstörerische überwinden und die anderen sagen, nein, das System zerstört sich. Selbst. Auf welcher Seite stehen Sie, Herr Lochthofen?
Ich habe erstmal den Hakennase gehört. Also
ja, das ist ja der Antisemitismus und die Kapitalismuskritik, also die sind ja.
Es, so. Okay, wir haben ja selbst erlebt, wir sind jetzt Zeitzeugen, wie der Versuch, es anders zu machen, misslungen ist und zusammengebrochen ist und endete in einem totalen Verfall. Und wir sehen, wie vital der Kapitalismus ist und wir sehen auch, wie vital er sich mit Diktaturen paart. Der vitalste Teil des Kapitalismus liegt ja in China, in dem eine pseudokommunistische Partei, ich würde das, wie gesagt, immer in Frage stellen, was da wirklich ist, also eine Kaste regiert und das Ganze als Instrument der Macht missbraucht. Das heißt also, der Kapitalismus ist völlig skrupellos an sich, dem ist vollkommen egal, mit wem man sich verbindet. Und man muss aufpassen, dass man das, was an Zivilisation da ist, an Bändigung des Kapitalismus, dass das weiterentwickelt wird, digitalen Bereich stehen wir da erst am Anfang, weil dort entwickeln sich im Augenblick ein großer, auch krimineller Raum, muss man dazu sagen. Nicht nur ein faszinierender Newsroom, sondern auch ein krimineller Raum. Und an dieser Stelle geht es immer wieder darum, diese Kräfte zu bändigen, ob der bundesdeutsche marktwirtschaftliche Kapitalismus nun, sag ich mal, so brutal ist, wie man ihn im Lehrbuch kennt, wage ich zu bezweifeln. Das heißt, es ist vieles dafür getan worden, dass er domestiziert wird, aber wir müssen aufpassen. Und wir müssen aufpassen, dass er sich nicht wieder sozusagen in einer Form entfesselt, wo wir ihn nicht kontrollieren können. Mhm.
Trotzdem die Frage, schafft er es, den Selbstzerstörung abzuschalten? BlackRock, das war ja der Hintergrund, einer der größten Vermögensverwalter der Welt. Der größte, unglaubliche Summen, also das, was Deutschland in 2 Jahren umsetzt, macht BlackRock in einem Jahr, das ist also, oder hat das insgesamt, das ist also unvorstellbare wirtschaftliche Macht, die nicht demokratisch legitimiert ist. Die wollen jetzt grün werden. Das ist eine Art Greenwashing und auch geht einem Bedürfnis nach. Da sagen ja die einen, ja, das könnte jetzt den Schalter umlegen, und die anderen sagen, totaler Quatsch.
Naja, ich sage mal, der Kapitalismus orientiert auf Gewinnoptimierung, das heißt auf Profit. Und wenn der Kapitalist feststellt, dass eine bis dahin sehr gut funktionierende Technologie, der Verbrennungsmotor, der Diesel oder was auch immer, in Zukunft nicht mehr die Kunden findet, die man bis dahin gewohnt war, dann sucht er sich ein neues Feld. Das heißt, er wird nicht grün, aber er versucht natürlich weiterhin seinen Profit zu machen. Da liegt eine Chance natürlich auch für die Zukunft. Und wenn natürlich auch PR-wirksam vor dem Hintergrund der Gespräche in Davos so ein Unternehmen verkündet, liebe Kunden, ihr seid viele, Sie sitzen ja praktisch in jedem größeren DAX-Unternehmen in Deutschland und weltweit. Sie sind oft, sagen wir mit 10, 12, 5% beteiligt, aber manchmal der größte Eigner. Die anderen Anteile sind noch viel kleiner. Das heißt, sie haben schon eine große Marktmacht. Und wenn die sagen, pass mal auf, meine Lieben, die Geschäfte entwickeln sich in eine andere Richtung, seht zu, dass ihr mit dabei seid, ansonsten entziehen wir euch das Kapital. Dann hat das oftmals natürlich eine ganz andere Wirkung, als wenn bei uns hier auf dem Anger ein paar junge Leute zu Recht anmahnen, wir müssen mehr für die Klima tun. Man muss sehen, ob das nur eine PR-Veranstaltung ist, haben wir auch schon wiederholt erlebt. Aber wenn es eine Umorientierung gibt, weil sie davon ausgehen, dass das künftige Geschäft in diesem Bereich viel stärker gemacht wird als in den traditionellen, dann soll das recht sein. Man muss auch solche zweifelhaften Verbündeten auf diesem Weg mitnehmen.
Nochmal an der Klarheit, die Hagennase erklärt, das ist das Bild, das Schema.
Ich wollte nur, dass es nicht so im Raum stehen bleibt.
Antisemitistischen Kapitalismus.
Ich bin nicht der Meinung, dass Sie ein Antisemit sind, brauchen Sie keine Angst haben. Aber man muss es immer erklären, es rutscht schnell etwas raus, wo man hinterher sagt, das hatte ich eigentlich gar nicht so gemeint. Ja. Aber Sie wissen ja draußen, wir werden weltweit gehört, bis nach Amerika. Donald Trump sitzt heute auch bestimmt und lauscht uns zu. Da muss man einfach auch ein bisschen Klarheit an so einer Stelle
haben. Ja, die Klarheit ist also, dass auch Kapitalismuskritik auch von links auch antisemitische Züge hat, dass man sich auf den Kapitalisten, auf die Banken kapriziert und sagt, das sind die Bösen, die sind aber ein Teil des Systems.
Naja, der Antisemitismus ist wirklich auf vielen Ebenen unterwegs. Also ich kenne das ja, da ich ja teils auch Einblick in die russische Gesellschaft habe. Da ist der Antisemitismus viel stärker verbreitet als hier im Land. Das heißt, der ist ein ganz normaler Zustand. Scheinbar gebildete Menschen machen immer eine Bemerkung, wenn jemand einen jüdischen Hintergrund hat, dass das ein Jude ist und so weiter. Also Dinge, wo du sagst, das kann doch gar nicht im 21. oder im ausgehenden 20. Jahrhundert der Fall sein. Das ist dort ganz normal. Ich würde sagen, kommt mit der Muttermilch sogar bei vielen rein. In Deutschland ist es natürlich eine andere Situation, einmal vor dem historischen Hintergrund. Der Antisemitismus, der in Europa, in Frankreich, in Russland, in zaristischen Russland schon da war, der ist in Deutschland in einer Form Staatsdoktrin geworden, dass es Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Das bleibt natürlich eine Geschichte. Und wenn wir sehen, dass, wie gesagt, eine Partei an der Stelle wackelt und sich zwar bürgerlich selbst bezeichnet, aber gegen Antisemitismus und Rassismus nicht vorgeht, geht, dann wissen wir, der Zersetzungsprozess auch in dieser Gesellschaft ist schon ziemlich weit gegangen. Insofern, das müssen wir schon sehr ernst nehmen.
Hm. Jetzt haben wir noch den Virus und den Sigma. Also ist Geld auch ein Virus?
Ich bin ja bei BlackRock gewesen, da ist Sigma nicht mehr weit mit der Deutschen Bank. Also Sigma Gabriel, dass er in das Aufsichtsgremium aufsteigen solle und natürlich auf diese Art und Weise doch jährlich einen ganz guten Konterstand haben wird.
Ja, aber Geld kann es doch nicht sein. Also der ist doch versorgt, also ihr Ex-Minister und so weiter. Das ist doch, was ist das? Ist das Geltungsbedürfnis oder Macht? Was ist das?
Also mit dem Geld ist das so eine Sache. Es gäbe keine Milliardäre. Sie würden ja alle Millionäre bleiben, wenn es ihnen schon reichen würde. Nein, es gibt ja sogar den naiven Glauben in der Bevölkerung, auch hier in Europa, dass wenn man einen Milliardär zum Beispiel zum Präsidenten wählt oder zum Regierungschef, der hat ja schon genug, der greift nicht in die Kasse, da ist die Korruptionsgefahr geringer. Alles Unsinn. Geld ist schon ein besonderes Schmiermittel. Insofern, Sigmar Gabriel, er wollte auch bedeutend sein, geht da wieder weiter. Ich stelle mir mal vor, ob Willy Brandt tatsächlich sich entschieden hätte, im Aufsichtsrat der Deutschen Bank zu sitzen oder bei Gazprom, wie der Förderer von Sigmar Gabriel, Gerhard Schröder. Ich glaube, das ist mit einem Dilemma der Sozialdemokratie im Augenblick, dass die Figuren, die da nach vorne gespielt worden sind, halt nicht die Tiefe haben, um überzeugend zu sein. Und die Deutsche Bank mit ihrer ganzen 150-jährigen Geschichte, einschließlich der Geschichte im Dritten Reich, ist ja was ganz Besonderes. Und allein der Umstand, wir haben mit Donald Trump schon erlebt, dass die Deutsche Bank einer der großen Finanziers von Donald Trump ist und wir nicht wissen, was da noch eigentlich in den Archiven liegt, würde mich zumindest sehr vorsichtig sein lassen, da an irgendeiner leitenden Funktion als Figur nach vorne gestellt zu werden, denn nichts anderes ist das ja. Ich glaube nicht, dass Sigmar Gabriel tatsächlich auf das Geschäftsmodell, auf die Entscheidung der Deutschen Bank irgendeinen Einfluss nehmen kann. Also das muss er sich gut überlegen, aber scheinbar hat er das schon gemacht.
Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche, eine gute Zeit.
Wir haben die Chinesen noch gar nicht genommen mit ihrer Epidemie, die ja auch stündlich hier war.
Ich muss sagen, da habe ich Angst, also ich habe Angst, so, wenn sich was verbreitet, was man nicht kontrollieren kann, oh, das ist unschön.
Naja, über uns sind ja schon mehrere Wellen gegangen. Das ist immer nicht gut, wenn Journalisten aufgeregter sind als die Leser oder Zuhörer und Zuschauer. Ich kann mich BSE erinnern. Das war ja die erste große mit diesen apokalyptischen Bildern, wo die Tiere gekeult worden sind. Dann kam dieses Wort Keulen in die Umgangssprache hinein. Bis dahin war es nur ein Fachbegriff. Wir haben SARS gehabt, diese Menschen in Anzügen, Vogelgrippe auf Rügen rumliefen, da dachte man, ganz Rügen ist schon entvölkert und so weiter. Ich kann mich an Diskussionen in der Redaktion erinnern, dass Kollegen es, also den Chefredakteur doch kritisch betrachteten, weil ich das unterkühlt gemacht habe, nicht auf Seite 1, sondern oftmals auf Seite 7 oder irgendwo. Und meine Frage, Gegenfrage, warum wir das so aufgeregt machen sollten, naja, weil alle und das sei wirklich Gefahr und so weiter. Die einfache Gegenfrage war, wie viele BSE-Fälle hat man in der eigenen Familie gehabt? Da war natürlich dann die Luft raus aus dieser ganzen Empörung. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht Teil einer großen Hysteriemaschine werden. Und Ereignisse, die selbstverständlich ernst sind, das ist ja nicht irgendetwas, wenn in so kurzer Zeit mit einem neuen Virus 80 Menschen getötet werden. Aber wir müssen auf der anderen Seite sehen, dass wir uns nicht verrückt machen lassen. Bei aller Beweglichkeit, die heute in der Welt ist, das heißt, wenn in Wuhan eine Epidemie ausbricht, dass sehr schnell auch in Kanada, Frankreich und wo auch immer Menschen auftauchen, die dort gewesen sind und das mitbringen. Das sollten wir ernst nehmen. Wir sollten uns darauf vorbereiten. Aber keine Hysterie erzeugen. Im Augenblick finde ich das schon wieder ganz schön weit. Und die Chinesen reagieren darauf diktatorisch, riegeln eine Stadt so groß wie London ab. Stellen sich vor, bei uns hier in 3 Tagen werden die Lebensmittel knapp und du dürftest einfach nicht die Stadt verlassen. Also du hast dort zu bleiben, da wo es ansteckend ist. Das ist schon eine Methode, die sagen wir, zumindest diskussionswürdig ist im Augenblick. Also wir sollten das wirklich im Auge behalten. Es wird uns nicht das letzte Mal passieren, aber wir sollten wirklich langsam immun sein, dagegen hysterisch zu werden.
Konzentrierte Gelassenheit, das ist das, wie ich Sie beschreiben würde. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und bis nächste Woche. Tschüss.
Ich freue mich. Wiedersehen.